Und ganz besonders soll es um die göttliche Perspektive heute gehen. Und die Bibel ist voll von Beispielen, wo wir wirklich sehen, dass wir Menschen und Gott ganz anders denken, ticken, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven haben. Und ich habe euch 4 Beispiele mitgebracht von 3 Personen, die ich euch ein bisschen vorstellen möchte. Und die erste ist David und Goliath. Klar, die kennt ihr alle, die Geschichte. Die Israeliten und die Philister haben gegeneinander gekämpft, es war Krieg. Und damals, wie wurde damals gekämpft? Die Feindesheere sind aufeinander zumarschiert, auf einer großen Ebene, standen sich gegenüber, dann haben sie sich gehauen und am Ende, wer übrig geblieben ist, der hat gewonnen gehabt. Ja, es war relativ einfach damals, der Kampf. Die Geschichte, in der wir uns befinden, bei David und Goliath, war, da war ein Tal dazwischen. Das heißt, keiner von den beiden Fronten wollte loslaufen, weil wenn sie dann irgendwann bergauf laufen, haben sie natürlich einen Nachteil im Kampf. Und aus dem Grund haben sich die Philister überlegt, naja, wir können ja einen Zweikampf machen. Wir haben den besonders starken Mann, den Goliath, diesen Riesen. Und der kam jeden Tag und hat gesagt, hey, lass uns einen Zweikampf machen und entscheiden, wie der Krieg ausgeht. Und er hat nicht nur das gemacht, er hat auch Israel und Gott verhöhnt. Jeden Tag. Und David war gar nicht Teil des Heeres. Der war einfach nur zu Besuch, der hat seine Brüder besucht, er war zu jung zum Kämpfen der hat einfach seinen Brüdern nur Essen gebracht und hat das erlebt, hat gesehen, wie dieser Goliath da stand und sich wirklich dahingestellt hat und Gott verhöhnt hat und entscheidet sich zu kämpfen. Und menschlich gesehen macht das überhaupt keinen Sinn. Der David ist winzig klein gewesen, Goliath riesengroß. Wo es zeigt auch mal das erste Bild. Ich glaube, so ähnlich war es. Der David war so klein, dass er noch nicht immer in die Rüstung reingepasst hat. Er hatte also gar keinen Schutz an. Und menschlich gesehen hatten die Israeliten Angst. Menschlich gesehen hatte der David keine Chance. Und David lässt sich aber nicht auf diese menschliche Perspektive ein. Der blickt auf Gott und David wusste, wer wirklich kämpft. Und wenn wir das Bild mal ein bisschen größer ziehen, dann sehen wir, da ist jemand, der kämpft mit. Viel, viel stärker, viel, viel größer. Und auf einmal sieht der Kampf ganz anders aus. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. David gewinnt, Israel kann einen Sieg erringen und in dem Moment kehrt Frieden und Ruhe in dem Land ein. Ich möchte eine zweite Geschichte von David erzählen. Die ist viel, viel weiter hinten in seiner Lebenszeit, und zwar geht es um die Ermordung von Saul. Nach dem Sieg von David über Goliath wird er relativ berühmt. Er wird Heerführer, er darf am Königshof arbeiten, er erringt viele Siege und er wird im Grunde wie ein Star in Israel. Und in dieser Zeit wird Sauls Berühmtheit immer mehr geringer, könnte man sagen. Also Saul wird zum einen mitgeteilt, dass sein Königshaus beendet ist, das heißt, seine Nachfahren werden nicht auf dem Thron sitzen. David wird in dieser Zeit vor seinen Brüdern zum König gesalbt. Und das ist klar, dass sich das natürlich rumspricht. Ne? Also ich glaube, dass da über den Flurfunk ganz, ganz viel passiert ist. Und so entsteht natürlich eine gewisse Problematik zwischen Saul und David. Und das geht so weit, dass Saul versucht, David umzubringen. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. David flieht in die Wüste, Saul kommt mit dem ganzen Heer hinterher und versucht ihn immer wieder umzubringen. David lebt wie ein Vogelfreier und hat sein Gefolge, ist mit seinem Gefolge auf der Flucht und ist immer bereit unterzutauchen. Es geht sogar so weit, dass David bei den Philistern, die wir gerade in der ersten Geschichte gehört haben, lebt, dass er dort untertaucht und sich dort bei den Philistern Schutz sucht, obwohl er damals gegen die Philister gekämpft hat und sogar den Goliath besiegt hat. Und in dieser Zeit gibt es wieder Krieg zwischen Israel und den Philistern. Und in diesem Kampf verliert Israel. Die Philister gewinnen haushoch und Saul hat Angst vor der Gefangenschaft. Saul möchte nicht bei den Philistern irgendwie als Aushängeschild irgendwo landen. Er sagt ganz klar, nein, da mache ich nicht mit. Und er bringt sich selbst um. Und da ist ein Mann auf dem Schlachtfeld, der sieht das. und denkt sich, jetzt habe ich eine Chance, jetzt habe ich eine Gelegenheit, die will ich nutzen. Und er stiehlt die Krone, er stiehlt die Armreifen von König Saul und geht damit zu David und behauptet, dass er Saul ermordet hat. Und wir lesen in 2. Samuel 1, Vers 14, da fuhr David ihn an, wie konntest du es wagen, den gesalbten König des Herrn zu töten? Er rief einem seiner Männer zu, kommt her, stoßt ihn nieder und er schlug ihn tot. Menschlich, glaube ich, hätten wir alle verstanden, wenn David gesagt hätte, endlich ist es vorbei. Ich muss nicht mehr fliehen, ich habe endlich meine Ruhe. Vielleicht sogar, endlich kann ich den Thron besteigen, Saul ist weg. Aber David lässt sich auf diese menschliche Sicht überhaupt nicht ein. Der Mann hat sicherlich auf eine Belohnung gehofft. Auch das ist menschlich. Denkt sich, ich habe doch eine coole Sache gemacht. Ich ebne hier dem David den Weg. Und Davids Reaktion ist eine ganz andere. David rächt den Mord an dem gesalbten König. Für ihn ist ganz klar, Saul wurde von Gott eingesetzt. Hier ist keine Chance, hier gehe ich nicht dran. Und er rächt diesen Tod und trauert danach. Er trauert um den König Saul, der ihn verfolgt hat. Und er trauert um Jonathan, seinen besten Freund. Ein weiteres Beispiel, was ich euch erzählen möchte, ist Abraham. Wir haben jetzt vor einiger Zeit, hat Henny schon über Abraham und die Geschichte von Abraham gepredigt. Ihr kennt auch alle die Geschichte. Abraham und Sarah sind sehr alt, so alt, dass sie keine Kinder bekommen können. Und trotzdem bekommt Abraham diese Zusage, er wird Nachkommen haben. Sogar er wird ein ganzes Volk als Nachkommen haben. Und einige Jahre später fordert Gott diesen Sohn, nachdem Isaak geboren ist, als Brandopfer zurück. Und wir können uns vorstellen, als Isaak geboren wurde, war Abraham ja schon extrem alt, um die 100 Jahre. In dieser Geschichte, wo es um diese Opferung geht, ist der Isaak bestimmt schon 10, 15 Jahre alt ungefähr. Das heißt, wir sind nochmal 10, 15 Jahre sicherlich später. Also es ist noch unrealistischer, dass in irgendeiner Form der Abraham Chance auf eine Nachkommenschaft hat, wenn das wirklich eintritt und der Isaak stirbt. Und nur um das nochmal ganz klar zu sagen, hier geht es nicht darum, dass Gott in irgendeiner Form Freude an Menschenopfern hat. Nein, es geht hier ganz klar darum, um Abrahams Lebenspriorität. Es geht darum, was kommt zuerst? Kommt Gott zuerst oder kommt sein Sohn zuerst? Also kommen seine eigenen Bedürfnisse zuerst oder Gott? Und ja, es ist, wie ich gerade schon sagte, extrem unwahrscheinlich für den Abraham, dass er in irgendeiner Form eine Chance hat, nochmal ein Kind zu bekommen. Und trotzdem vertraut Abraham Gott ganz und gar. Und er geht diesen Weg. Wir lesen in 1. Mose 22, nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud er seinen Esel, machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Es ist eine Dreitageswanderung, die der Abraham macht, bis er zu dem Berg kommt, wo er am Ende opfern soll. Und ich glaube, das war eine der schwersten Wanderungen für den Abraham. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich an meine beiden Kinder denke, in irgendeiner Form, die so loszulassen. Und wir lesen von Abraham, dass er einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, diesen Auftrag von Gott nimmt und sagt, ja, ich vertraue dir, du bist mein Gott. Du gehst voran und ich gehe mit dir mit. Und wir wissen, dass am Ende Gott diese Geschichte stoppt. Ja, Isaak wird natürlich nicht geopfert, aber trotzdem geht es darum, dass der Abraham ganz klar sich Gott ausliefert und sagt, ja, dein Weg ist der richtige für mich. Ich möchte euch ein viertes Beispiel mitbringen, auch eine ganz große Person in der Bibel, und zwar geht es um Mose. Und wenn wir Mose anschauen, dann finde ich schon alleine in der Berufung, wenn Mose berufen wird, kann man schon grandios sehen, wie dieses Beispiel, diese Unterschiede zwischen Mensch und Gott funktionieren und wie auch die Bibel ganz klar davon berichtet. Gott gibt Mose den Auftrag, zu den Ältesten des Volkes Israel zu gehen. Die sind in Gefangenschaft in Ägypten. Und Gott gibt noch nicht einmal den Auftrag zu Mose, geh vor den Pharao, sondern er sagt einfach nur, geh mal zu deinen Leuten, geh zu deinem Volk und sprich mit denen und sag ihnen, wir ändern jetzt hier was. Die Story geht weiter mit mir als mit eurem Gott. Und Moses erste Antwort ist, die Ältesten glauben mir nicht. Keine Chance. Und auch da haben wir wieder ganz viel menschliche Angst. Und Gott fängt das auf mit seiner Perspektive. Er lässt sich überhaupt nicht auf diese Angst ein. Gott antwortet mit Wundern. Ja, wir haben den Stock, der zur Schlange wird. Wir haben die Hand, die aussätzig wird und wieder geheilt wird. Und wir haben Wasser, was zu Blut wird. Also drei Wunder, die wir uns nicht erklären können, bekommt Mose geschenkt und trotzdem lässt sich Mose gar nicht auf diese Perspektive ein. Er sagt wieder, nee, das ist nichts für mich. Und er sagt, ich kann schlecht reden. Er sagt, ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Und wie antwortet Gott wieder darauf? Mit seiner ganz eigenen Perspektive, mit seiner eigenen Sicht. Er sagt, ich bin doch der, der die Sprache geschaffen hat. Ich stehe doch völlig darüber. Ich bin doch der Herr über Stummheit, Taubheit oder Blindheit. Und er gibt ihm die klare Zusage, dass er ihm die richtigen Worte schenkt. Aber Mose reicht das immer noch nicht. Er sagt, nein, such dir bitte jemand anders. Es ist einfach nichts für mich. Und Gott antwortet ihm auch darauf wieder und gibt ihm wieder die Hand entgegen. Und er sagt, ich weiß, wie es dir geht und deswegen schicke ich dir deinen Bruder entgegen, den Aaron. Der kommt mit. Und im Übrigen, der kann reden. Und die Geschichte vom Volk Israel geht noch viel weiter. Es gibt ganz, ganz viele Wunder. Mose tritt dann tatsächlich vor den Pharao und die Ägypter müssen unter den 10 Plagen leiden. Dann darf endlich das Volk Israel von den Ägyptern wegziehen. Dann werden sie verfolgt, das Schilfmeer wird geteilt, sie kommen in die Wüste, sie werden von einer Feuer- und von einer Wolkensäule geführt. Sie werden in der Wüste, wo sie Hunger leiden, mit Manna versorgt. Also wir sind in ständigen Situationen, wo Gott sich immer wieder um alles kümmert und sich wirklich immer wieder auf seinem Volk die Augen drauf hat und sagt, ich bin bei euch, ich unterstütze euch. Und immer wenn menschlich irgendein Punkt hochkommt, wo jemand sagt, das funktioniert nicht, sagt Gott, ich habe die Lösung. Und in diesem Lebensweg gegen Ende erleben wir, dass Mose von seinen Geschwistern angeklagt wird. Seine Geschwister werden eifersüchtig auf das, was Mose hat. Und wir lesen Also, sie klagen ihn an sie suchen sich einen menschlichen Grund. Was könnten wir finden, um den Mose anzuklagen? Und sie finden tatsächlich was. Der Mose hat nämlich eine Frau, die nicht vom Volk Israel ist. Er hat sich eine andere Frau gesucht aus einem anderen Volk. Und wenn wir später weiterlesen, wie Gott auch dem Volk Israel einen Auftrag gibt, als sie ins Land Kanaan gehen, er sagt ganz klar, vermischt euch nicht. Wirklich treibt die ganzen anderen Völker weg. Das ist euer Land und geht gar nicht in dieses Risiko ein, dass ihr irgendwelche Sachen macht. Also euch nicht in irgendeiner Form mischt. Und klar könnte man jetzt menschlich argumentieren, ja, wir befolgen doch Gottes Gebote in dem Moment. Wir gehen auf diesem Weg und versuchen irgendwo das Richtige zu finden. Aber Gott kennt das Herz und er wusste, dass es da um persönliche Interessen geht, um Eifersucht geht. Und Gott antwortet da auch ganz klar drauf. Wir lesen im 4. Mose, dann sagte er, also Gott zu ihnen, hört her. Wenn ich Propheten zu euch sende, offenbare ich mich ihnen in Visionen und spreche zu ihnen in Träumen. Mit meinem bevollmächtigten Mose aber halte ich es anders. Ihm habe ich mein ganzes Haus anvertraut. Deshalb rede ich zu ihm wie ein Mensch zu einem anderen, in klaren und eindeutigen Worten. Er darf sogar mich selbst sehen. Wie könnt ihr es wagen, ihm etwas vorzuwerfen? Und das sind nur vier große Beispiele gewesen und es gibt noch viel, viel mehr. Ich bin über ganz, ganz viel gestolpert. Das kann ich gar nicht euch alles hier erzählen, das würde in den Rahmen sprengen. Aber warum finden wir das? Warum finden wir Beispiele, die unsere Logik und unsere die Logik übersteigen und unsere Perspektive auf den Kopf stellen? Und was ist gerade bei diesen drei so sehr deutlichen Beispielen wie David, Abraham und Mose so besonders? Wieso konnten diese drei Personen so leicht die menschliche Perspektive ausblenden? Warum hatten sie den Blick für Gottes Perspektive? Und meine Antwort dazu ist, dass diese drei Männer eine ganz enge, ganz extrem enge Beziehung zu Gott hatten. Wir lesen in der Bibel über David: Er ist ein Mann nach meinem Herzen, sagt Gott. Abraham wird explizit als Freund Gottes bezeichnet. Und die Stelle zu Mose haben wir gerade schon gelesen. Mose durfte sogar Gott sehen. Und gerade das Beispiel von Mose hat mich am meisten fasziniert, weil Mose war am Anfang ganz anders. Er war anders unterwegs und das zeigt uns, dass wir nicht von Anfang an so sein müssen, sondern dass wir die Möglichkeit haben, uns dorthin zu entwickeln, dass wir diese Chance haben. Und deswegen stellt sich für mich ganz klar die Frage, wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir dahin, mehr die göttliche Perspektive zu sehen? Wie kommen wir dahin, in eine enge Beziehung zu Gott zu treten? Und wie können wir weniger auf unsere menschliche Perspektive schauen? Genau, blendest du einmal die Frage ein. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns einmal vielleicht ein bisschen interaktiv sammeln. Wie können wir Beziehung verbessern, vertiefen? Was fällt euch ein? Und da geht es jetzt gar nicht erstmal in erster Linie darum, um Gott und mich, sondern auch, was ist mit einer Freundschaft? Was tut man, um eine Freundschaft zu verbessern? Lasst uns einfach mal sammeln, was euch einfällt. Ruft einfach rein. Zeit, genau. Ehrlich sein, ja. Gut. Zuhören, ja. Interesse, ja. Fällt euch noch was ein? Erlebnisse, sehr gut, ja. Machst du einmal die nächste Folie. Ich habe auch ein bisschen was gesammelt. Ja, ein paar Sachen sind sicherlich, ne, ich denke, ihr kennt alle die fünf Sprachen der Liebe, sind da mit drin. Nähe, Zeit, Lob hattet ihr schon, Zeit hattet ihr schon gesagt. Aber auch Geschenke zum Beispiel. Kann ich Gott ein Geschenk machen? Und nicht im Sinne von, ich singe ihm ein Loblied, das ist auch sicherlich ganz, ganz genial, aber was kann ich tun, um Gott ein Geschenk zu machen? Wirklich ein bewusstes Geschenk. Was, auf was will ich vielleicht mal verzichten? Oder eben Risiken eingehen, fand ich auch nochmal einen sehr interessanten Punkt, wenn wir an David denken, der von Saul verfolgt wird und der dieses Risiko eingeht, mit Gott unterwegs zu sein und sich darauf zu verlassen. Genau. Also, wir sehen hier die Perspektive von Gott und die Frage ist, wo ist unser Blick hingerichtet? Ist es in dieselbe Richtung? Schaut der Mensch in dieselbe Richtung wie Gott? Oder haben wir eine andere Perspektive? Oder müssen wir vielleicht unseren Blick verändern, um mit Gott in dieselbe Richtung zu schauen? Wenn wir mit Gott im Gleichschritt unterwegs sein wollen, wenn wir seine Perspektive kennenlernen wollen, dann dürfen wir unser gesamtes Leben als Gottesdienst sehen. Dann dürfen wir unser gesamtes Leben, jede einzelne Faser auf Gott ausrichten. Wir brauchen keine Unterschiede machen zwischen einem weltlichen und einem geistlichen Leben. Es gab einen Mönch, den Bruder Lorenz, der hat das Buch geschrieben, Allzeit in Gottes Gegenwart. Und ein Kommentar dazu war: Bruder Lorenz war ein einfältiger Mann, der im Kloster den Küchendienst versah. Was machte ihn zum begnadeten Seelsorger, nicht nur für seine Mitbrüder, sondern auch für die Großen seiner Zeit? Sein Geheimnis war die dauernde Achtsamkeit auf die Gegenwart Gottes. Da haben wir auch ein geniales Beispiel, dass ja vielleicht nach menschlichen Maßstäben jemand, der nur Küchendienst verrichtet, in Anführungsstrichen, dass da viel, viel mehr dahinter gesteckt hat. Und er hat sein ganzes Leben auf Gott ausgerichtet und das hat ausgestrahlt. Das hat wirklich was bewegt. Ja, und genauso die Frage, wie treffe ich Entscheidungen? Lasse ich mich auf Gottes Entscheidung ein? Ich persönlich bin ja ein kleiner Dickkopf und tue mich manchmal echt schwer damit, mit Gottes Wegen unterwegs zu sein und merke dann oft erst im Nachgang, dass es durchaus so seine Richtigkeit hat. Ja, wenn Gott die Entscheidung trifft. Und ein Beispiel hatte ich euch schon mal erzählt, wie ich hier an den Niederrhein gekommen bin. Ich hatte mich damals bei zwei Arbeitsstellen beworben und die eine hier am Niederrhein und das war die ich nicht haben wollte. und die ich eigentlich dachte, das ist die richtige, die wollten mich nicht haben. Und das war im ersten Moment echt schwer für mich. Ich habe da wirklich mit gehadert. Und trotzdem habe ich festgestellt, es ist genau richtig, wo ich gelandet bin. Ich bin genau richtig hier. Und gerade mit den Kids dann zusammen habe ich gemerkt, ich konnte mich so frei in der Arbeit bewegen mit meinen Kindern, wo ich weiß, das wäre wahrscheinlich woanders nicht so gut gegangen. Ich bin also super froh, dass das geklappt hat. Ja, aber auch ein anderes Beispiel. Ich habe in meinem Leben zwei sehr ernsthafte Beziehungen gehabt, wo es wirklich darum ging, bis ans Lebensende miteinander unterwegs zu sein. Und in beiden Beziehungen gab es einen Moment in meinem Leben, wo ich Gott ganz klar um seine Führung gebeten habe. Und das nicht so vom Kopf, Gott, zeig mir, wo es lang geht, sondern ganz tief aus dem Herzen habe ich Gott gesagt, mein ganzes Leben, nimm und mach was draus. Und das Resultat beides Male war, dass die Beziehung auseinandergegangen ist. Lassen wir uns auf Entscheidungen ein von Gott? Sind wir bereit, wirklich ganz ehrlich auf ihn zu schauen und zu sagen, ja, nimm alles, nimm mein ganzes Leben. Wir können uns sicher sein, dass Gott an uns Menschen ein Interesse hat. Er möchte uns nicht in die Pfanne hauen, sondern er möchte, dass wir glücklich sind. Und er wünscht sich nichts sehnlicher als eine enge Beziehung zu uns. Wie viel Raum geben wir Gott im Alltag, in jeder Minute? Wie binden wir ihn ein? Und wenn wir eine tiefe und enge Freundschaft mit Gott pflegen, dann entwickeln wir einen ganz neuen Blick auf die Welt. Dann bekommen wir diese neue Perspektive auf persönliche Sorgen, auf Fragen, auf Ängste, auf Entscheidungen, aber genauso auch auf Freuden, auf schöne Dinge oder Alltägliches wie das Wäschewaschen. Im Psalm 73 steht: Gott, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Unser Lebensglück ist nicht von irgendwelchen Dingen abhängig, sondern von der Nähe zu Gott. Und es geht nicht darum, dass wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir die ganze Zeit wie auf Drogen sind und oder irgendwelche Pillen einschmeißen, sondern wir bekommen mit Gott eine neue Basis für alles, was wir in unserem Leben erfahren. Und ist das nicht in unserem Alltag genauso? Wenn wir schwere Lasten tragen, dann können wir uns auf gute Freunde verlassen, die helfen beim Tragen. Dann erzählen wir ihnen von unseren Problemen, dann erzählen wir unsere Sorgen. Und unsere Freunde tragen, beten und leiden mit uns gemeinsam. In erster Linie wird dadurch das Problem nicht verändert, sondern unsere Sichtweise auf das Problem, unsere Perspektive. In Jesaja 40, Vers 31 steht: Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Und das wünsche ich uns allen, dass wir die kommende Woche ganz neu unseren Blick Gott unterstellen, dass wir bereit sind für die göttliche Perspektive, dass wir in unseren Freuden, in unserem Alltag und in unseren Sorgen mit Gott unterwegs sind. Denn Gott steht über diesen Dingen. Für ihn sind diese Sachen nicht wichtig im Sinne von, dass es für ihn kein Problem ist, sondern nur wichtig im Sinne von, dass er uns mit uns eine Beziehung haben will. In dem Sinne ist es für ihn super wichtig. Amen.